Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Heute im Mittelpunkt der Neubeginn, der von Heiko und Roman Lochmann, den Zwillingen, die als die Lochis zu Social Media Stars wurden und Millionen Klicks generierten. Die Jungs sind erwachsen geworden. Die Lochis waren gestern, heute heißen die beiden Hero und überraschen mit neuem Sound und neuem Fokus. Teenstar Dilemma heißt ihr aktuelles Album und nimmt uns mit auf die musikalische Reise in diesen ihren neuen Lebensabschnitt. Was das heißt, seinem Leben eine neue Richtung und neue Perspektiven zu geben, habe auch ich in den letzten Jahren erlebt. Mein Buch Hilfe, ich bin zu nett beschreibt diese Entwicklung. Eine Entwicklung, die bei mir auch dazu führte, dem ZDF und meiner kleinen Frühstücksshow Volle Kanne Lebewohl zu sagen. Heute war ich nach gut 1,5 Jahren das erste Mal wieder zurück am Volle Kanne Frühstückstisch, diesmal als Gast, um von meinem neuen Leben zu erzählen. Und es hat verdammt großen Spaß gemacht, bei Nadine Krüger einfach mal nur Fragen zu beantworten. Und natürlich war es auch klasse, all die Kollegen hinter den Kulissen wiederzusehen. Da wurden viele schöne Erinnerungen wach. Und es tat gut, von vielen ZuschauerInnen so viel positives Feedback und Energie zu bekommen. Ein klasse Vormittag. Im Dezember 2020 zu gehen, habe ich bis heute nie bereut. Und doch war es, glaube ich, sehr gut, dass Volle Kanne inzwischen umgezogen ist und ich in einem ganz neuen Studio, an einem ganz neuen Ort zu Gast war. Sonst wäre es für mich wohl noch emotionaler geworden. So war es eben nicht mehr mein altes Wohnzimmer, sondern ein niegelnagelneues Volle Kanne zu Hause, in dem auch ich mich sehr wohl gefühlt habe. Es ist schön, dass mich alle in so guter Erinnerung behalten und an meinem Leben interessiert bleiben. Ob Live-Auftritte, neue Fernsehabenteuer, Bücher oder eben dieser Podcast. Ich finde heute, so ein Reset kann unserem Leben sehr, sehr gut tun und neue Kraft geben. Für Lebensträume, die wir selbst für nahezu unmöglich hielten oder Wünsche, die wir Zeit unseres Lebens für unerfüllbar hielten. Es gilt aber einfach, seinen Mut zusammenzunehmen und mal neue Wege einzuschlagen. Bei mir hat sich dieser Mut unfassbar gelohnt. Und Heiko und Roman Lochmann sind da auch auf einem fantastischen Weg. Nach ihrer Zeit als Teenstars mache ich mir über sie, aber auch im Erwachsenenalter keine Sorgen. Freut euch heute auf einen spannenden Blick hinter die Kulissen einer der größten Social-Media-Karrieren und freut euch darauf, zwei entspannte Brüder kennenzulernen, die wissen, was sie vom Leben noch wollen und sich dabei auch immer wieder neu hinterfragen. Ich habe aus dieser Begegnung eine Menge mitgenommen und ich hoffe, du tust es auch. Viel Vergnügen mit uns.
Okay, ladies and gentlemen, open your ears. It's the Ingo Nomsen Show.
Grüß euch, ihr zwei.
Moin. Moin, na? Hello.
Ihr sitzt bei euch im Studio, das heißt, ihr seid schon wieder am Arbeiten?
Unser Studio ist bei uns zu Hause tatsächlich auch in Darmstadt. Von daher sind die Wege da sehr kurz und wir sind super oft hier. Also auch einfach mal im Studio. Und gerade zum dachten wir uns natürlich, wenn wir hier mit dir so einen wunderschönen Podcast aufnehmen, gehen wir natürlich ins Studio.
Ja, genau, ein bisschen Arbeit vorschieben. Ja, sag mal, wie ist es für euch? Wie fühlt sich das Leben gerade an? So nachdem die Lochis längst Geschichte sind und jetzt Hero unterwegs, ja. Habt ihr euch langsam in der neuen Rolle zurechtgefunden?
Voll. Also es war schon ein Switch, den mussten wir auch wir erstmal kapieren. Deswegen haben wir uns ja auch die Zeit genommen. Ich meine, Lochis Ende, das ist jetzt auch schon 2019 war, das ist jetzt auch schon wieder 3 Jahre her, Alter. Tschüss, das kommt mir irgendwie noch länger vor. Und wir haben uns total zurechtgefunden, wenn man es so sagen will. Aber es liegt, glaube ich, daran, weil wir uns gar nicht so sehr zurechtfinden müssen, sondern es fühlt sich einfach total natürlich an. Weißt du, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendeine Rolle einnehmen müssen oder so. Das wäre es halt irgendwann gewesen, wenn wir weiter die Lochis damals geblieben wären. Sondern wir wir fühlen uns, glaube ich, sehr, sehr frei, künstlerisch, aber auch wie irgendwie als Menschen. Und ich glaube, wir waren noch nie so nah an uns selbst dran, wie es gerade der Fall ist. Und es fühlt sich sehr, sehr gut an.
Ja, aber Heiko, es ist ja schon nochmal was anderes, wenn man mit einer Geschichte so mega erfolgreich ist und dann da einen Cut macht. Und dann muss man nochmal jetzt nicht ganz von vorne anfangen, aber ich habe das ja selber erlebt, wenn man dann nochmal einen neuen Lebensabschnitt startet, dann muss man sich schon nochmal zurechtzuppeln am Anfang.
Voll, ich glaube, ganz wichtig dabei ist so, dass, und wir müssen uns ja immer wieder daran erinnern, das Ziel ist es nicht irgendwie mit Hero von einem auf den anderen Tag denselben Erfolg denselben Erfolg zu feiern wie damals als Lochis. Das geht auch gar nicht. Und Erfolg wird auch ganz anders definiert jetzt als Hero und im Vergleich zu damals die Lochis-Zeiten. Natürlich ist das Ziel, irgendwann wieder die ganz so riesige Hallen zu spielen und keine Ahnung, Erfolg einfach, dass Leute die Musik hören. Das tun sie ja, das funktioniert auch alles schon ziemlich gut. Aber ich glaube, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, hey, so, das ist jetzt was anderes, etwas Neues und bestenfalls lernen wir aus all dem, was wir die letzten, keine Ahnung, 12 Jahre so erlebt haben. Aber Das ist jetzt hier nicht irgendwie 2.0 und dann doch irgendwie gleich. Das soll es doch gar nicht sein. Und wenn man sich immer wieder daran erinnert, fällt dann auch so ein bisschen so Druck, den man sich selbst vielleicht gibt. Und ich glaube, das ist aber der Unterschied, so, wenn man es mal so betrachtet. Klar, damals wussten wir, okay, das ist irgendwie, wir haben irgendwie eine Brand, eine Marke aufgebaut noch parallel. Also halt, Lochy war eine Marke auch irgendwie. Und wir wussten irgendwie, theoretisch alles, was wir damit machen, wird schon irgendwie funktionieren und wird schon seinen Erfolg haben. Und jetzt als Hero ist klar, müssen wir uns oder wollen wir uns auch immer wieder neu beweisen. Wir wollen neue Leute erreichen und sind gerade auch im Aufbau dessen, so was auch voll normal ist. Das hatten wir damals auch und das hatten wir jetzt wieder. Und man hat halt vielleicht so ein bisschen, teilweise ein bisschen mehr Ungewissheit, aber im Endeffekt sind wir einfach glücklich. So. Und das ist, glaube ich, für uns das Allerwichtigste. So.
Ich glaube auch, aber Hero ist natürlich eine Ansage gleich. Ne? Jetzt Heiko und Roman, klar, in dem Namen steckt viel drin. Mhm. Aber also, manche haben ja gedacht, jetzt kommen sie gleich als Held um die Ecke. Aber ganz so war das nicht gemeint. Ne?
Nee, ich glaube, sich selbst als Held bezeichnen, das funktioniert gar nicht. Ich glaube, das kann man, als Held wirst du nur bezeichnet von anderen. Und wir selbst haben nie gesagt, dass wir Helden sind. Das ist aber nur ein schöner, lustiger Zufall, irgendwie auch, dass Heiko und Roman zusammen halt dieses Wort ergibt, ja, dieses große Wort. Es war generell, also ne, wir haben ja schon vor, keine Ahnung, 3 Jahren angefangen, auch an der neuen Mucke und an einem ganz neuen Kram zu arbeiten. Und vieles war auch schon irgendwie ready oder zumindest so, dass wir wussten, was es sein soll, mehr oder weniger. Und erst relativ spät gab es dann auch den Namen. Das war echt gar nicht so leicht, dann einen neuen Bandname oder irgendwie einen neuen Namen zu finden. Ne? Es ist ja irgendwie ist auch eine wichtige Entscheidung, sage ich mal. Ne? Und wir wollten halt unbedingt auch aber trotzdem einen Namen haben, wo wir wissen, okay, wir würden uns auch noch in, keine Ahnung, 20 Jahren damit wohlfühlen. Und dann ist da irgendwie durch Zufall, sind wir dann auf Hero gekommen und wir fühlen uns so wohl damit, weil am Ende steht der Name ja nur für uns beide, für Heiko und für Roman und das werden wir immer bleiben.
Jetzt heißt das Album Teenstar Dilemma. Was war das große Dilemma, mit den Lochis plötzlich so erfolgreich zu sein und große Hallen zu spielen und alles, was ihr anpackt, geht irgendwie auf? Ist doch eigentlich gar kein Dilemma, ganz cool.
Das Dilemma findet doch nicht in der Vergangenheit, sondern im Hier und Jetzt statt. Also das ist ja, also Teenstar-Dilemma spiegelt am Ende unsere Lebensrealität der letzten Jahre wieder, genauso wie das Album oder wie die Musik, deswegen haben wir es so genannt. Das Teenstar ist die Vergangenheit, das Dilemma findet halt im Hier und Jetzt statt. Es geht dabei los, wenn man irgendwie irgendwie mit Radios spricht und die finden die Mucke eigentlich mega geil, die neue Mucke, und sagen, boah, geil, mega neu, lang nicht mehr gehört, mega nice. Ah, aber Leute, ihr wart früher mal die Lochis, boah, wir können das nicht spielen. Da geht's los.
Ist das nicht irre? Ist das nicht fies?
Das ist komplett scheiße. Also ich verstehe es irgendwie. Ich meine, wir Menschen, dieses Schubladendenken, das ist ja was ganz Natürliches. Das liegt ja irgendwie auch in der Natur, dass man gewisse Dinge halt so Dingen zuordnet, weil wir uns das auch dann als Menschen, das braucht unser Gehirn, glaube ich, einfach, ne? Aber es ist natürlich eine Herausforderung so und das ist teilweise auch frustrierend. Ich meine, also ich finde es einfach schade, weißt du, was ich meine? Und das ist halt sowas, ein bisschen so ein Dilemma, dass man halt nur so ein paar alte Image-Laster, wenn man es so nennen will, hat. Ja, aber wir versuchen halt, und deswegen haben wir das Album auch so genannt, voll, mit diesen vermeintlichen Image-Lastern aus der Vergangenheit ganz offen umzugehen, diesen Elefant, der teilweise noch irgendwie im Raum steht. Gerade bei Leuten, die uns vielleicht die letzten Jahre gar nicht verfolgt haben, uns so von damals noch kennen, uns auf diesen Elefant einfach draufzusetzen und zu sagen, hey, ihr habt recht, so, es ist, wie es ist. Das war mal wir, war auch eine geile Zeit, aber jetzt lass uns einfach mal nur noch über die Musik sprechen und nicht mehr über das, was vielleicht mal war. Ja. Und ich glaube, niemand, der irgendwie, keine Ahnung, Mitte 20 ist, denkt zurück an seine Zeit, als er 14, 15 war und denkt sich so, das bin ich heute immer noch. Ja. Ich glaube, das ist voll normal, dass man sich aber verändert, dass man älter wird, dass man erwachsen wird. Und dass trotzdem natürlich die Kindheit, die Jugend irgendwie ein prägender Teil von einem bleiben.
Klar, bei euch war es natürlich besonders, dass euch Millionen beim Erwachsenwerden sozusagen jeden Tag zugeschaut haben. Irre, ne? Was hat das mit euch eigentlich gemacht? Oder habt ihr das gar nicht so empfunden, wie man das dann von außen vielleicht im Nachhinein beurteilt?
Also ich glaube, unterbewusst haben wir schon so ein paar Macken davon. 100%. Aber,
zu den ein oder anderen Hau wegbekommen.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir zwei sehr bodenständige Jungs sind. Also beziehungsweise jetzt nicht irgendwie... Da bin ich auch von überzeugt, dass es jetzt nicht so ist, dass wir irgendwie jetzt freidrehen und uns fühlen wie die krassesten whatever. Aber trotzdem haben wir safe auch so ein paar Macken, was, glaube ich, normal ist, wenn du halt in sehr jungen Jahren schon sehr viel Verantwortung übernehmen musst.
Ja, oder wenn, ganz ehrlich, wenn du mit 15 halt irgendwie vor 10.000 Leuten auftrittst, ja, oder so, dann ist klar, dass irgendwas, das ist ja keine normale Situation, weißt du?
Wir haben
das
aber damals nie so richtig gecheckt. Also auch heute, wenn Leute halt zu uns kommen und sagen, boah, ihr habt unsere Kindheit geprägt. Das kommt mega oft vor, fast jeden Tag. Oder, boah, ey, ihr wart voll die Legenden, oder ihr seid voll die Legenden. Oder wenn wir in Interviews sitzen und irgendwelche Leute reden von irgendeinem Hype, den wir mal hatten, wir checken. Also das ging damals, das hat sich nie danach angefühlt. Es war ja auch nie so, dass wir jetzt irgendwie über Nacht bekannt wurden. Das denken manche, aber es hat ja Jahre gedauert. Also unser Erfolgspeak, sage ich mal, damals, ja, das war nicht am ersten, auch nicht am zweiten, auch nicht am dritten Jahr und auch nicht am vierten. Das hat gedauert. Es wurde stetig immer mehr, es ist gewachsen.
So irre, da gab es einfach noch keine Instagram-Stories.
Voll, also einfach
keine Instagram. Also Instagram gab es da schon noch keine Stories. Weißt du, also dieses Daily, die ganze Leute mitnehmen, das, und diese FOMO, die herrscht und dieser ganze Wahnsinn, der gerade auch im Social Media stattfindet, das gab's alles noch nicht. Doch kein TikTok und Co. Ja. Und deswegen ist es irgendwie so spannend, weil wir haben jetzt schon irgendwie so mehrere Phasen irgendwie miterlebt und ich glaube, man konnte noch nicht so schnell irgendwie von da nach, von über Nacht so berühmt werden.
Das ging schon, aber sowas bei uns auf jeden Fall nicht. Und dann haben wir ja noch eine Ewigkeit irgendwie bis vor ein paar Jahren noch bei uns auf dem Dorf gewohnt. Da ist es eh so, da haben halt die Hälfte noch keinen Internetanschluss geführt. Und da ist dann eh auch egal. So, also wir hatten eigentlich immer trotzdem, trotz des Wahnsinns und dieses Doppellebens irgendwie, hatten wir trotzdem eigentlich immer ein relativ normales Leben bei uns, auch dann privat, und das hat uns, glaube ich, sehr geholfen, weißt du, ich meine.
Ich glaube, und auch die Family, ne? Ich glaube, ihr habt da einen ziemlich starken Rückhalt auch aus der Familie, die dafür gesorgt haben, dass die beiden Jungs nicht durchdrehen.
Voll. Ja. Das Ding ist, erstmal haben wir immer unser Spiegelbild nebendran, also wenn ich mich irgendwie mal komisch benehme oder so, oder ein bisschen freidrehe, dann sagt der Roman mir das schon und andersrum genauso. Und ich glaube, das war jetzt rückblickend sehr gut, auch wenn wir das damals immer so vielleicht, und auch jetzt, als erstmal negativ wahrgenommen haben, aber wir waren irgendwie nie in so diesen Bubbles drin. Wir waren halt immer die Außenseiter, auch vor der Karriere, im Dorf, wir sind zugezogen, wir gehörten nie zu diesem Dorfkern.
Nie wirklich dazugehört.
So, und eigentlich haben wir unser ganzes Leben lang nie richtig dazugehört, wurden auch oft nicht ernst genommen und was weiß ich was. Und wir hatten halt eigentlich immer nur uns und halt unser Umfeld, unsere Familie. Und ich glaube, gerade dann, wenn man halt in so einer Bubble ist, in so einem Camp, wie man dann manchmal auch spricht, und immer und nur mit Leuten abhängt, die irgendwie dasselbe machen, die auch irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und Co. Oder auch nur was von dir wollen und dann dich auch dann reduzieren auf deine Zahlen, auf deinen Erfolg. Ich glaube, dann neigt man schneller dazu, irgendwie komplett Realitätsverlust zu haben und abzuheben. Man kann es dann manchen Leuten gar nicht böse nehmen. Aber das hatten wir halt nie, ne? So, wir hatten immer die Realität irgendwie noch eigentlich die ganze Zeit mit uns. So, mit dabei.
Also, ich finde das total interessant, dass man eben dann auch mit der eigenen Kinderzimmermucke dann plötzlich so durch die Decke geht, ja. Mhm. Und im Prinzip kann man aber schon sagen, oder? Unterm Strich, Heiko, du wolltest eher Fußballprofi werden und Roman war derjenige, der zuerst mit der Musik durchgestartet ist und dann auch noch in Österreich, ja? Also für diejenigen, die es nicht wissen, du hast bei dem Kiddie-Contest mitgemacht. Das ist also im Prinzip eine Castingshow für Kids.
Ja.
Quasi. Wieso haben die überhaupt jemanden aus Deutschland genommen?
Ne, das lief auch in Deutschland, das war auch, also in Österreich kennt das jeder. In Deutschland kennt das aber auch, also auch viele auch aus unserem Alter, kennen das eigentlich auch fast alle. Es lief dann nicht immer auf Super RTL oder Nick, glaube ich. Auch immer eigentlich relativ erfolgreich und ne, also war noch immer, war halt immer generell deutschsprachiges Publikum, also auch aus Schweiz. Und ich habe mich da dreimal beworben. Ich habe das irgendwann mal im Fernsehen gesehen und fand das irgendwie cool. Und dachte mir so, boah, ich will da auch mitmachen, ich finde das cool. Und dann habe ich mich, wir durften damals irgendwie so 10 Minuten in der Woche geführt am Computer. Und dann habe ich immer diese 10 Minuten Zeit genutzt, um da auf der Website zu googeln, als ich so 8 war, also wirklich. Und habe mich dreimal beworben. Das erste Mal mit 8, dann mit 9 und dann mit 10. Und als ich 10 war, wurde ich dann genommen. Und auf einmal klingelt bei uns das Telefon. Und da sind ja 1000 Bewerbungen, ne? Und ich habe das damals halt, ich habe irgendwie, meine Mutter hat gar nichts verstanden. Ich habe gesagt, Mama, film mich mal, wie ich hier einen Song singe. Und irgendwann sitze ich dann in den Sommerferien auf der Couch bei uns, irgendwie so mittags. Und auf einmal klingelt das Telefon.
Kannst du dich doch genau dran erinnern?
Ja, ich hab's doch voll.
Ich war nicht dabei, deswegen.
Und dann ist da so ein, dann ist da so eine Stimme und dann sagt, hier, Operator aus Österreich, das war die Produktionsfirma damals, das wusste ich natürlich, weil ich mich komplett reingelesen habe. Und dann blieb mein Herz kurz schon so stehen und dann durfte ich da nach Wien fliegen und dann im Halbfinale und dann am Finale und dann habe ich das Ding sogar noch gewonnen irgendwie und heute noch so eine. Und das war ganz, ganz prägend. Also erstmal, weil es war schon immer irgendwie so ein Traum, auf der Bühne zu stehen, Musik zu machen, zu singen und so weiter, ne? Und ich war damals, damit 10, das erste Mal in einem Tonstudio, als wir da quasi auch diesen Song und diese CD aufgenommen haben dann dafür. Und das war ein ganz, ganz prägendes Erlebnis, weil ich das so faszinierend fand. Es war wie ein Raumschiff dort. Das war, ich habe es gar nicht verstanden. Es war so, so krass. Und ich weiß noch, dass das ganz, ganz wichtig war für mich, weil danach habe ich dann angefangen, mit 10 Musik zu produzieren. Ich habe mich da so versucht reinzufuchsen, erstmal mit diesen krassesten Anfängerprogrammen überhaupt, an so einem mega Billo-Computer, also wirklich alles Taschengeld zusammengekratzt, noch 100 mal irgendeinen Haushaltsdienst gemacht bei uns zu Hause, dass ich hier noch 5 Euro mehr kriege, und wir hatten nie viel Geld, so, nur um irgendwie irgendwie für 50 Euro mehr so ein Musikprogramm downzuladen. Und so ging es dann los. Dann haben wir irgendwie 1-2 Jahre später haben wir dann schon auch bei uns zu Hause erste Songs, also mit dem billigsten Equipment, was geht, aber wir haben dann so erste Songs zu Hause gemacht, und ich habe die auch komponiert und produziert, dann mit Heiko dann auch. Auch noch, das war weit noch vor YouTube. Und da haben wir dann schon zusammen bei uns Musik gemacht. Wir haben heute.
Aber musstest du den Heiko dann richtig überreden? Oder Heiko, hast du gesagt, finde ich geil, mache ich auch mit?
Nee, eigentlich musst du mich überhaupt nicht überreden. Das war wie so ein Selbstläufer. Also selbst vor dem ganzen Kram, eigentlich waren wir schon immer so zusammen gefühlt irgendwie Entertainer und Sänger. Als wir 8 Jahre alt waren, haben wir irgendwie so rumgesungen bei uns und irgendwelche Songs komponiert.
Das stimmt, wirklich. Im Kinderzimmer,
ja, so Fußballlieder haben wir dann. So, und dann durften wir irgendwie am Dorffest und sowas auftreten. Als wir 8 Jahre alt waren, 9 Jahre alt waren, das war irgendwie schon lustig, weil wir damals schon irgendwie zu zweit irgendwie auf der Bühne standen. Das hat sich bis heute nicht verändert.
Wir waren damals schon die berühmt-berüchtigten Zwillinge im Dorf.
Also Weird Talk, ja. Und klar, ich habe dann irgendwann so, keine Ahnung, habe ich viel Fußball gespielt und war so dieser... Du weißt, der klassische Fußballjunge, der irgendwie, aber hat sich dann auch irgendwann verändert, und im Endeffekt waren wir immer zu zweit in ganz vielen Dingen, die wir gemacht haben, vor allem so kreative Sachen. Das fängt beim Baumhaus bauen an, irgendwelche Spiele erfinden, die man macht, dann natürlich die ganzen YouTube-Videos und natürlich dann auch die Musik. Ja. Roman war natürlich, ist bis heute der musikalischere noch, also hat mehr Ahnung, wenn es ums Produzieren geht, um Instrumente und den ganzen Kram, aber wir brauchen uns schon gegenseitig. Sehr, um sich dann doch komplett auszulegen.
Aber wie ist dann bei euch, Heiko, die Arbeit verteilt? Also hast du gerade gesagt, Roman ist so der Produzent in Anführungsstrichen. Ja, also und was ist dann so dein Ding?
Wir haben jetzt vor ein paar Tagen wieder an einem Song gearbeitet. Da hatten wir die Idee. Da haben wir angefangen zu zweit zu jammen auf dem Beat. Und haben uns dann Toplines, Melodien hin und her geworfen, Texte ausgetauscht. Bis dahin ist eigentlich ziemlich ausgeglichen. Wenn es dann in die Produktion geht, also ein Beat zu bauen, da ist Roman dann derjenige, der das umsetzen kann. Ich habe dann Ideen, aber Roman ist dann schon derjenige, der auch einfach produzieren kann. Das kann ich nicht. Aber wenn es darum geht, einen Song zu schreiben, ich glaube, da ist das schon wirklich 50-50 ausgeglichen. Mal hat der eine irgendwie eine Idee und macht mehr, mal der andere, mal ist es wirklich komplett zusammen. Und ansonsten gibt es ja abgesehen vom Songschreiben noch andere Aufgaben, die wir irgendwie in unserem Leben und in unserem Job, den wir irgendwie haben, dann bewältigen müssen. Da gibt es auch eigentlich relativ gleich zu. Ja. Das, ja. Keine Ahnung.
Aber es ist auf jeden Fall insgesamt ein nicer Skill oder einfach nice to have. Erstmal ein eigenes Studio hier. Wir können, haben viel selbst in der Hand. Wir können sehr viel, also auch das Album. Also, ne, wir produzieren nicht alles so. Wir haben trotzdem noch zum Beispiel Alexis Troy, der unser Hauptproduzent ist, der irgendwie jeden Song produziert hat auf dem Album. So, also auf professioneller Ebene. Aber es ist einfach nice, so alles so ein bisschen in der Hand zu haben und halt sehr, sehr viel auch einfach mitzuwirken und so seine eigene Handschrift auch im Sound zu haben. Und das haben wir. Das hört man auch auf dem Album. Wir haben super viel da selbst mitgewirkt. Ich glaube, 80% davon haben wir hier, da wo wir gerade sitzen, hier den Podcast mit dir aufnehmen, da haben wir auch das Studio, das Album aufgenommen. Nur wir beide. Und das ist total geil, weil es so ein bisschen... Manchmal verderben ja auch zu viele Köche den Brei und es ist einfach irgendwie teilweise einfach viel intimer und man nimmt sich auch mehr Zeit und ich kann, wenn ich will, nachts um 5 Uhr hier nackt im Studio sitzen und Musik machen, das ist scheißegal.
Ach, so entstehen eure Songs jetzt, ja, genau. So entsteht das alles, also nackt im Studio um 3 Uhr nachts. Aber was kann dann Heiko, was du nicht kannst, Roman?
Boah, Heiko ist auf jeden Fall der bessere... wie nennt man das? Socializer, Connector, Networker, whatever. So.
Ist ja auch nicht ganz unwichtig, ne?
Nee, ist mega wichtig. Und wir machen ja auch nicht nur, ne? Ich meine, wir haben ja auch noch irgendwie eine Agentur, und sind ja generell einfach viel vernetzt und es macht uns ja auch Spaß und da gibt's schon, wir haben ja schon viele Dinge, die es einfach so, die so anstehen und die wir so auf der Brust haben, auch ganz viele Dinge, von denen man nach außen gar nichts mitkriegt und ja. Da haben wir schon eine gute Aufgabenteilung. Heiko ist auch unser kleiner Finanzminister, der kennt sich da ein bisschen besser aus als ich. Und im kreativen Bereich ist Heiko, sind Heiko und ich nehmen wir uns eigentlich nicht viel. So, also ich bin der noch ab und zu produziert, dafür ist er dann der ab und zu mal irgendwie auf einmal mit einem komplett krassen Text um die Ecke kommt. Da nehmen wir uns nicht viel. Also wirklich, das ist echt 50-50 und das ist dann auch okay. Was kann Heiko, was ich nicht kann?
Ich muss hier manchmal
Fußball spielen kann. Aber das ist eher privat. Was musst du, Heiko?
Nee, alles gut.
Aber sag mal, gibt's auch Momente, wo ihr zwar euch gegenseitig auf den Sack geht?
Klar, ey, safe. Aber auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich auch auf den Sack geht und auch mal einer anderen Meinung ist. Und das Geile ist ja bei uns Zwilling, oder generell, ich glaube, manchmal vergleichen uns Leute mit so einem alten Ehepaar. Mhm. Weil wir einfach sehr direkt zueinander sind. Und wenn wir mal nicht einer Meinung sind, dann sind wir das auch. Aber das ist eigentlich ganz schön, weil eigentlich gewinnt nie Heiko oder Roman, sondern es gewinnt dann eigentlich immer die bessere Idee oder halt die richtige Antwort. Weißt du, ich meine?
Oder halt das Miteinander. Ne? Also ich habe nicht das Gefühl, dass es zwischen euch da irgendwie so einen Contest gibt. Wer ist der Coolere oder der Bessere? Oder?
Nee, das gibt's nicht. Also es gibt, safe gibt's das schon, dass man irgendwie, aber das hat auch einfach mit unserer Dynamik zu tun, glaube ich. Und auch mit, ich meine, das war schon früher so, als wir Kids waren, als wir Babys waren, da gab es auch schon sowas wie ein Futterneid, ne? Dass dann der eine, der war sauer, wenn der eine eine Erbse mehr hat als der andere. Das war schon immer Programm.
Aber ganz ehrlich, Roman, so krass hatten wir das eigentlich nie. Wir hatten nie so aber so auf ganz extremer Basis gibt's ja wirklich, dass man so, hier, wie essen die von Rom? Hier die beiden Brüder.
Romulus und Remus.
Genau.
Ganz so krass
diesen krassen Neid und sowas und man will unbedingt besser sein als der andere. Also auch wirklich auf einer persönlichen Ebene und auch, klar, wenn wir jetzt Fußball spielen, dann gehen Roman und ich schon, wenn wir gegeneinander spielen zum Beispiel, so, dann gehe ich bei ihm schon ein bisschen anders in den Zweikampf als bei anderen Leuten, das auch voll okay ist.
Nicht ganz so heftig, oder? Weil du weißt, das fällt der Partner aus sonst.
Andersrum eher. Wenn der kurz Schmerzen hat wegen mir, dann muss der dann einfach durch.
Ja, das Ding ist halt, ich muss halt wirklich... Oder wir müssen uns nicht bemühen, nett zu sein gegenüber dem anderen. Ich muss meinem Bruder meine Liebe zu ihm nicht beweisen und andersrum auch. Und das wissen wir beide auch. Und egal, was passiert, wir können eh nichts daran ändern, dass wir Zwillinge sind und wahrscheinlich noch ein bisschen Lebenszeit gemeinsam verbringen werden und auch möchten. Und dementsprechend war das irgendwie nie ein Thema so.
Ich finde es ja auch immer, ich habe jetzt keinen Zwillingsbruder, aber immerhin einen Bruder. Das ist einfach schon schön, wenn man jemanden hat, zu dem es eine ganz besondere Bande gibt, ne? Wo man genau weiß, das bleibt für immer. Ja. Da geht nichts irgendwie durch. Ich meine, habt ihr euch auch gegenseitig mal unterstützen müssen, was diesen Druck angeht? Also ich kann mir vorstellen, wenn man so jung schon so erfolgreich ist, dass dann natürlich irgendwann auf allem, was man neu macht, ganz viel Druck drauf ist. Ja? Also den man vielleicht auch zu zweit besser standhält als alleine.
Also... Meinst du im Hier und Jetzt oder meinst du damals?
Generell, wenn man so eine Karriere macht zu zweit, ne? Dass es auf zwei Schultern oder auf vier Schultern in dem Fall verteilt ist.
Also generell kann man, glaube ich, sagen, ich habe letztens eine Doku von Mario Götze, wir sind Eintracht Frankfurt-Fans, denn Mario Götze wechselt zu Eintracht, da wurde mir so eine Doku angezeigt und da hat er einen interessanten Satz gesagt, oder ich glaube sein Bruder, und da habe ich mich auch sehr drin gesehen. Und zwar ist eigentlich richtiger Fluch oder eigentlich ist richtig scheiße, in zu jungen Jahren erfolgreich zu sein. Mhm. Ne? Weil in der Regel ist ja so, dass man Stück für Stück für Stück irgendwie erfolgreicher wird. Und wenn man halt sehr, sehr jung, sehr erfolgreich wird, dann was kommt danach? Und das ist natürlich erstmal gar nicht so leicht, damit umzugehen. Ne? Das ist, weil natürlich gibt es dann sowas wie eine Erwartungshaltung. Ne? Und ich glaube, wichtig ist, dass man sich davon so ein bisschen versucht zu lösen. Und das glaube ich, das fällt uns auch immer leichter auf jeden Fall. Und ansonsten, es gibt natürlich einen Druck. So, wir haben, wie gesagt, man hat ja auch eine Verantwortung. Es gibt Leute, die irgendwie auch unabhängig von uns, die extrem viel auch für uns und daran arbeiten oder damals gearbeitet haben, oder die auch angestellt waren, whatever, allein das, es gibt ja allein diese Verantwortung hast du. Dann hast du eine Verantwortung deinen Fans gegenüber, dann hast du eine Verantwortung deinen Partnern gegenüber.
Dein Bruder.
Dein Bruder natürlich. Oder dann, man hat viel, viel Verantwortung. So. Und das macht schon mal, das sorgt schon mal für Druck. Dann kommt natürlich dazu, dass du, hey klar, wenn du krass erfolgreich bist, dann denkst du eh gefühlt, du bist unsterblich und dir kann keiner was im Sinne von, ey, wird schon alles gut. Man denkt man darüber oft gar nicht so nach. Aber als Künstler oder Künstlerin ist es ja eh, du hast ja nie so, du hast ja jetzt keine Freikarte fürs Leben. Du weißt nie, was morgen ist und ob die Leute dich morgen immer noch geil finden.
Ja, zumindest ist es so ein irrationaler Gedanke, genau,
oder
ob, sondern es schwebt immer wieder dieser Gedanke vor, ey, wenn ich heute nicht alles gebe, ist morgen alles vorbei.
Genau.
Und die Leute vergessen einen viel zu schnell.
Und das macht dann halt dann schon Druck, weil es halt nicht, ne, man hat jetzt nicht hier diesen klassischen Weg gewählt und, keine Ahnung, hat hier irgendwie noch ein paar Jahre studiert und dann ist man da und dann da und dann ist man so safe und man, klar, das sind irrationale Gedanken teilweise auch, aber irgendwie auch berechtigt, weil man es halt nie so, man hat es halt auch nie in der Hand, vor allem, weil man halt als vor allem auch als Musiker zum Beispiel, du wirst halt nicht mit deiner Leistung, für deine Leistung belohnt, sondern für Erfolg. So, die einzige Währung ist dann, also, was total schade ist, weil es geht ja auch ganz viel um Kunst, aber was dann am Ende auch irgendwie allein auch finanziell und so, ne, da brauchst du halt Erfolg, um auch dann davon leben zu können, whatever. Und das ist halt so ein bisschen Fluch und Segen, aber ich glaube, so geht's halt irgendwie allen Künstler, Künstlerinnen da draußen und Selbstständigen. Aber vielleicht kennst du es ja auch und das ist natürlich.
Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, dass man Erfolg am Ende des Tages dann auch mit sich selbst irgendwie ausmachen muss, damit du eben nicht völlig freidrehst, wie du sagen würdest, sondern damit du gucken musst, wo bin ich heute und wo wollte ich mal hin und ich glaube, was mir so geholfen hat in den letzten Jahren, ist einfach mal so diese innere Freiheit sich zu geben, einfach mal Dinge auszuprobieren, einfach mal Sachen zu machen, wo man reingeht und gar nicht weiß, wie geht's am Ende aus.
Voll.
Ja, also die Geschichte, die ich jetzt für RTL gemacht habe, dieses Viva la Diva, wo dann ein paar bekanntere Menschen plötzlich einen auf Drag Queen machen, um mal zu gucken, wie sich diese Kunstform anfühlt. Ich dachte, das ist eine spannende Idee. Mal gucken, was dann passiert. Und wenn du dann merkst, dass das irgendwie dann in dieser Community auch ankommt und die das respektieren, dass man sich da reingehangen hat und da so ein bisschen die Karte der Vielfalt unterstützt und so, dann denkst du, ja, hat sich irgendwie gelohnt. Oder mein, was weiß ich, wenn du dann irgendwann wirklich mit auch was bei mir ja auch ganz erfolgreich lief mit Frühstücksfernsehen, wenn du dann irgendwann sagst, okay, ich will jetzt aber noch ein paar andere Sachen machen und hörst damit auf.
Das dann erfüllt dann ja dann natürlich auch. Ne? Das hat auch dann, glaube ich, viel mit also was ist Erfolg? Ist Erfolg nicht,
genau.
Ich meine, das sind die ganz großen Sinnesfragen, Lebensfragen. Ist Erfolg nicht eigentlich, ist man nicht, wenn man glücklich ist, ist es da auch schon mal ein Riesenerfolg. Und was macht einen glücklich?
Ja,
ist es, und ich glaube, was einer, oder was uns zum Beispiel auch, deswegen uns, wir sind heute total glücklich trotzdem. Weil wir halt, auch, obwohl wir halt einen Sprung auch ins kalte Wasser damit gewagt haben damals. Und jetzt war es ja auf jeden Fall, es war auch viel Risiko. Und trotzdem hat das ja auch ganz viel mit selbst, und das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast, ne? Dinge ausprobieren, Dinge wagen, Selbstverwirklichung, ne? Und das muss nicht immer, hat dann auch nicht immer was mit Erfolg oder mit Geld zu tun oder whatever, sondern erstmal, dass man einfach mal was macht, was man machen möchte oder mal ausprobieren kann. Und das ist ja total bereichernd, ne? Das macht ja irgendwie im Leben auch nochmal extrem wertvoll, finde ich.
Ja, ich finde, es gibt ja auch viel zu wenig Menschen, die sich das eben dann trauen oder sich das selber mal gönnen. Die wissen manchmal gar nicht, was ihnen vielleicht noch mehr Spaß machen würde oder wie cool irgendwas anderes auch mal sein könnte. Ne?
Hat Steve Jobs nicht mal gesagt, dem Mutigen gehört die Welt? War das nicht sein Zitat? Fand ich irgendwie interessant.
Und am Ende hat er die Welt gekauft. Ja. so ein bisschen. Ja, was er heute irgendwie, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber jetzt mit Instagram, habt ihr ja auch vorhin gesagt, dass er gesagt hat, gut, da gab's noch gar kein Instagram-Story-Tool, als ihr so richtig losgelegt habt. Heutzutage siehst du auf Insta immer, wie es anderen Leuten mega gut geht und wie toll die aussehen und was für ein geiles Leben die haben. Aber du weißt gar nicht, ob die wirklich so glücklich sind, weil du siehst ja natürlich nur, was so die da selber reinstellen, ne? Und jeder will immer so sein, dass alle denken, man wäre der Tollste und alle sollen denken, dass man so ist, wie man gerne wäre, ja? Und manchmal verliert man sich dann irgendwie selbst dabei. Es ist schon auch eine große Gefahr, finde ich.
Ultra. Es ist so, wie sozial ist Social Media oder wann ist Social Media nicht mehr sozial? Und das ist auch eine Frage, die wir uns auch gestellt haben und ich meine, wir kriegen das mit, ich glaube, genau wie du es angesprochen hast, gerade auf Instagram und Co., auf diese ganzen Plattformen, ist natürlich auch eine Plattform der Selbstdarstellung in jeglicher Form. Ja. Und natürlich werden da irgendwie nur die geilen Sachen gepostet oder die Erfolge gefeiert und das geteilt, was man auch teilen möchte. Und ich glaube, gerade für junge Leute oder Menschen, die vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung haben und sowas, aber ich glaube, es geht fast allen so, man läuft dann schnell Gefahr, das zu vergleichen mit dem Hier und Jetzt, mit der Realität. Ich glaube, man muss sich immer wieder daran erinnern, so, ey, yo, Instagram und Social Media und diese ganze Scheinwelt, was es ja irgendwie dann auch ist, ist kein Abbild und kein Spiegelbild der Realität. Es ist ein gefiltertes Spiegelbild vielleicht der Realität. So die 10 geilsten Prozent werden dort gepostet und die 90%, was dann vielleicht die schlechteren Seiten sind oder vielleicht auch der Weg dorthin, um diese Erfolge zu feiern, die werden vielleicht gar nicht dort gezeigt. Und das suggeriert dann natürlich gerade jungen Leuten, die vielleicht dorthin gehen, um sich zu orientieren und zu fragen, wo will ich überhaupt hin mit meinem Leben? Suggeriert dann, hey, alles geht super schnell und man muss erfolgreich sein und hin und her. Und dann findet
es... Ja, das suggeriert ja auch, die Welt ist geil und wenn du nicht genauso geil bist, dann bist du scheiße.
Ja.
Und das ist genau, halt alles, was sozusagen aus dem Raster fällt, ist nicht gut. Ne?
Das meine ich ja. Und dieser ständige Vergleich, der dann automatisch im Hirn stattfindet, wahrscheinlich so, dass ich glaube, das ist... Es ist ganz schrecklich und überhaupt nicht gut und sehr, sehr gefährlich. Und man muss echt aufpassen, so, ich versuch's mir auch immer wieder einzureden, so, Heiko, leg jetzt mal dein scheiß Handy weg. Weil das ist halt eine Sucht. So, man ist nicht so abhängig, einfach das Leben, man ist ja wirklich abhängig von seinem Smartphone in jeglicher Form. Hat man jetzt während Covid gemerkt, man braucht diese QR-Codes und hin und her, was ja, so ist ja eigentlich mega smart, dass man das alles damit lösen kann.
Ja, wenn man es halt als Werkzeug benutzt.
Ja, man muss es halt für sich irgendwie so ein bisschen geregelt kriegen, ne? was das dann wirklich ist. Und das fällt vielen Menschen eben nicht so leicht.
Ja. Ja. Ich meine, wir können das nicht, also ohne Social Media wären wir wahrscheinlich nicht da, wo wir jetzt sind. So, deswegen, ich will es gar nicht verteufeln. Aber ich glaube, es ist trotzdem gerade in dieser Position wichtig, irgendwie auch zu sagen, hey, es ist nicht alles geil und man muss einfach aufpassen. So. Und ja.
War das dann auch so ein Grund, warum ihr euch da auch so ein bisschen mehr geöffnet habt? Ich meine, Heiko, du hast erzählt, dass du wegen deiner Akne schon mal gemobbt wurdest. Roman hat über seine Panikattacken gesprochen und die Realisation. Und inwiefern war das dann auch der Grund dafür, sich da mal auch von der anderen Seite zu zeigen, um da mal auf Social Media auch was anders zu machen?
Na gut, kurz, also ja, auf jeden Fall. Um die Frage zu beantworten, kurz zum Thema Akne zum Beispiel. Ich hatte damals ganz, ganz, ganz schlimme Akne. Das hat mich auch psychisch echt mitgenommen für eine Zeit. Und habe dann meine Wege gefunden, damit umzugehen und das auch Step by Step weniger werden zu lassen und Co.
Kennen ja viele Teenies.
Und, ich habe halt dann gesehen, okay, ich bin nicht der Einzige, der irgendwie darunter leidet. So ist wurde damals auch gemobbt und so ein Kram. Ich habe halt gemerkt, okay, wenn ich jetzt hier... Keine Ahnung, ich habe halt die Möglichkeit, Leuten irgendwie Mut zu machen und zu sagen, hey, du bist nicht alleine. Und das war ich schon viele Jahre her, als ich damit angefangen habe, bevor Mental Health auch auf Social Media so ein großes Thema war. Was auch gut ist, finde ich. Und ich habe einfach gemerkt, wie viel Mut ich, glaube ich, Menschen damit machen konnte, indem ich einfach meine Geschichte erzählt habe. Und ich wollte auch gar keinen Moralapostel spielen, also so bin ich doch nicht, und oder irgendwie ein Coach oder sowas. Sondern ich habe einfach nur erzählt, wie das Leben von einem 14-, 15-Jährigen, der gerade in der Pubertät ist, aussehen kann. Und selbst wenn man irgendwie 1000 Klicks hat und sonst was und keine Ahnung, erfolgreich ist vermeintlich, kann es einem trotzdem mit so einer Sache nicht gut gehen. Und so gehe ich damit um. Und ich glaube, das hat, glaube ich, vielen Menschen geholfen. Das war auch die Resonanz und das hat mir dann gezeigt, okay, krass, so das ist was Tolles an Social Media. So. Man kann sich einfach, man kann, wenn man will, auch wirklich Leuten helfen. So. Ja.
Und ich glaube, es hilft auch einem selber, oder? Ich meine, Roman, das hat doch dir sicherlich auch geholfen, dich dann da zu öffnen und dass es dann einmal raus ist und das safe auch in Songs und so zu verarbeiten.
Safe, also das ist ja, also es kann ich auch jedem empfehlen, wenn man irgendwie irgendwas, auch wenn man nur was auf dem Herzen hat, ja, oder wenn man irgendwas hat, was einen belastet, hilft es eigentlich immer, einfach darüber zu reden. Und also sei es irgendwie mit Freunden oder sei es mit der Familie oder sei es halt mit Leuten, ist scheißegal. Oder sei es nur mit sich selbst, aber einfach darüber zu reden, hilft schon mal extrem.
Und gerade dann, wenn du keinen zu reden hast, weil du zum Beispiel keine Freunde hast oder sowas, oder dich nicht traust, dann gerade dann kann Social Media oder halt so jemand, wie Roman halt dann darüber spricht, glaube ich, auch helfen, weißt du?
Voll. Nee, also erstmal selbst darüber zu reden, hilft extrem. Es hat was ganz Heilendes, weil oft ist ja so, dass wenn man ganz viele Gedanken hat und man kriegt die auch nicht so richtig zusammen und man hat die dann erst so ein bisschen sortiert und einmal ausgesprochen, wenn man es dann ausgesprochen hat, weißt du, ich meine, und das ist dann schon was anderes und dann manifestiert man sich das manchmal auch so ein bisschen für sich selbst oder realisiert das nochmal so ein bisschen. Und das hat dann auch viel, glaube ich, also es hilft einfach extrem viel, auch so ein bisschen zu reflektieren und so etwas zu bewerten. Ja, kann ich jedem empfehlen. Und klar, wenn man, und außerdem ist natürlich auch wichtig, irgendwie, vor allem bei so einem, allein Mental Health, mentale Gesundheit, so ein Tabuthema, vor allem die letzten Jahre und die letzten Jahrzehnte gewesen. Es wird jetzt immer ein bisschen lockerer zum Glück und langsam.
Ja, aber es ist interessant, man sagt es immer, ne? Dann gab es irgendwann, ich kann mich erinnern, den Tod zum Beispiel von Robert Enke, der Depressionen hatte, und da dachte man, okay, das Thema Depression ist jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit gelandet. Aber es braucht immer wieder Menschen, die den Anstoß geben, dass es weitergeht, weil es ist,
ist glaube ich, nie genug. Allgemein, ne? Es ist auch einfach im allgemeinen Konsens irgendwie einfach immer noch es war so viel, oder es ist so viel Tabuthema und so viel, trauen sich einfach nicht darüber zu reden, auch jetzt gar nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern ich meine wirklich auch im echten Leben oder sei es auch mit Freunden und whatever. So, es wird halt, man wird halt direkt abgestempelt von vielen und viele haben halt die Angst, dass sie dann abgestempelt werden als verrückt oder whatever, ja, als psychisch super instabil und keine Ahnung was, so, und haben dann Angst davor, darüber zu reden, so, was halt echt total dumm ist, wenn ich einen Arm gebrochen habe oder so, oder wenn ich jetzt irgendwie Corona habe von mir aus, dann sage ich es auch und dann gehe ich auch zum Arzt oder whatever und dann, also, ach, weißt du, was ich meine, es ist ja, am Ende ist es ja auch, ist diese, die ganze psychische, mentale Gesundheit, die wird, glaube ich, von vielen einfach immer noch nicht so wahrgenommen als ein Teil von der Gesundheit das ist normalste der Welt, weißt du, was ich meine?
Ja, total. Und ich habe jetzt in der Familie auch Menschen, die Psychologen sind und so, und die sagen dann auch immer, fast jeder Mensch hat irgendeine Macke jetzt in Anführungsstrichen, ne, und hat irgendwo so ein kleines Leck oder irgendein Problem. Und das kann man in den meisten Fällen wunderbar lösen. Und wenn man sich dieser Lösung verschließt, ist er für einen selber doof. Ja? Also
ich meine, es ist diese komplette, es ist einfach, da sind wir leider, also weltweit, aber auch in Deutschland leider noch ziemlich, das braucht noch viel Entwicklung. Allein, dass man teilweise ein Jahr lang wartet auf einen Therapieplatz.
Das ist auch mal ein anderes
Und was
Problem,
ist, wenn man, wenn das da nicht matcht, das kann ja auch mal sein, ne, wenn es halt nicht. Ja. Und das geht halt alles nicht. Und das ist so das ist einfach alles noch nicht zu Ende gedacht. Und
ja, oder es ist einfach nicht zu ernst
genommen. Ich habe teilweise das Gefühl, das wird auch noch nicht so ernst genommen. Es wird teilweise einfach zu, und man macht es den Leuten, die eh schon Probleme haben, dann noch schwieriger. Und man soll eigentlich genau das Gegenteil tun. Und es ist so ein elementar wichtiger Bestandteil. Ich glaube, das Schlimme ist ja, dass man oft, auch wenn jemand irgendwie psychische Probleme hat, und das ist ja nicht nur Depression oder sowas, da denken ja die meisten dann dran, oder irgendwie Schizophrenie und so. Es gibt da ganz, ganz viele super komplexe, auch teilweise kleine oder auch große psychische Erkrankungen oder Störungen, whatever. Und es ist so komplex und so viel auch noch unerforscht. Und ich bin mir sicher, ganz, ganz viele haben zum Beispiel auch Derealisation, so wie ich schon öfter mal hatte. Ja, es ist auch so ein.
Noch gar nicht erlebt. Erklär doch mal kurz, was das ist.
Boah, es ist, also ich hab's jetzt nicht, ich hab's auch seit eineinhalb Jahren, zwei Jahren nicht mehr krass gehabt, so, sondern wenn nur so mal kurz. Aber ich hatte es auch schon für mehrere Wochen oder so. Das ist, wie soll ich es beschreiben? Es ist so wie so eine Wahrnehmungsstörung, aber jetzt nicht, dass man. Also, nee. Es ist wie. Es ist eher wie so ein Gefühl, dass man. Derealisation, wie soll ich es beschreiben? Es ist eine psychische Störung am Ende, bei der sich alles so ein bisschen anfühlt wie im Traum, so unreal. So als wäre man in Watte gepackt. Als wäre man so, als würde man.
Es ist eigentlich wie taub. So die Sinne werden in einer gewissen, ich hatte das auch mal eine Woche, deswegen kann ich auch drüber reden, die Sinne werden in einer gewissen Art und Weise betäubt. Der Grund ist, dass es ein Schutzmechanismus des Gehirns ist.
Also Ursprung.
Und das Gehirn quasi von einer gewissen Reizüberflutung schützt.
Mhm. Bei mir, also das stimmt, das ist nicht immer so. Das ist jetzt nicht so, dass es immer der Fall ist, Heiko. Mhm. Das ist, aber es ist einfach, und wahrscheinlich, wenn jetzt Leute den Podcast hören, manche werden das auch kennen, das Gefühl, und hatten vielleicht bis da gerade noch keinen Namen. Es ist, wie gesagt, so ein, weil das ist eigentlich ziemlich, ziemlich sehr geläufig, also es haben viele.
Also es kommt und es geht wieder, ne?
Also also manche haben das auch jahrelang so auf ganz dumm gesagt, manche haben das aber auch nur zwei Minuten und manche haben das, ne, es ist nicht so klar definiert. Es ist halt, es ist halt quasi eigentlich erstmal eine Störung oder sowas oder halt ein Symptom und wenn man das halt dann chronisch hat, dann entwickelt sich das dann halt zu einer chronischen Störung, ne, oder dann nennt man das so. Das kann man so gar nicht sagen, das ist bei jedem individuell. Am Ende des Tages, man ist komplett Herr seiner Sinne, so, man ist komplett bei sich, alles, also, ne, man ist total nüchtern, in allen Belangen. Das Einzige, was sich halt verändert, aber was einen halt echt
was halt echt einfach ein super scheiß Gefühl ist, dass man halt so raus ist. Man fühlt sich halt so abgestumpft und so, aber nicht mal unbedingt emotional, sondern eher so von der Wahrnehmung. Von der Wahrnehmung,
wie
von
so abgeschottet, den Sinn. Ne?
Ja, es fühlt sich halt so an, als würde man gerade das, was man erleben, als würde man das auf einer Leinwand sehen. Verstehst du, was ich meine?
Als wäre man so hinter seinen Augen.
Genau, als wäre man so hinter seinen Augen. Das ist komplett schwierig zu erklären, wenn man es Leuten auch zu erklären, die das Gefühl nicht kennen.
Doch, es ist so ein bisschen wie, also ich kann es auch nur beschreiben, wie ich es hatte, aber ich glaube, das war bei uns relativ gleich, die Wahrnehmung. Jetzt wird das Leben so, wie als würdest du gerade in einem Film mitspielen. Aber eigentlich ist es so, nicht, fühlt sich alles nicht so wirklich an. Und man fragt sich, ey, wann wache ich auf? So, irgendwie als wäre man im Traum.
Ja, ja. So, das ist einfach ein Scheißgefühl. Das Derealisation gibt's in verschiedenen Stärken und so weiter. Und das ist, vielleicht packt man sogar eine Triggerwarnung irgendwie davor noch hin.
Das stimmt,
ist mir gerade eingefallen.
Wir haben einen Song darüber geschrieben sogar. Falsch mit mir. Das war der zweite Hero-Song.
Ja, also da ging es tatsächlich auch nicht nur darum, sondern auch um so Angst- und Panikzustände, mit denen ich zumindest auch auf jeden Fall meine Erfahrung hatte.
Ja, aber das war so ein ausschlaggebender Punkt dafür,
Ja, also was soll ich sagen? Um jetzt den Bogen zu und den Kreis zu schließen, als ich darüber ein bisschen geredet habe, vor einem Jahr, als wir halt den Song auch dann rausgebracht haben, habe ich so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die das kannten.
Ja.
Und die bis heute, die das teilweise haben, seitdem die irgendwie jugendlich sind und jetzt auch erwachsen sind und nicht wussten, was das ist, das gar nicht greifen konnten und halt auch niemanden hatten. Die dachten, die wären allein damit. So. Und machen das alles. Ich habe es auch damals, als ich es das erste Mal hatte, das war so 14, 15, habe ich es auch mit mir komplett allein ausgemacht, weil ich gar nicht wusste, was das ist. So, das ist man denkt ja nicht direkt daran, okay, ich habe jetzt irgendwie eine psychische Störung. Und das hat ganz, ganz vielen, das waren so die Kommentare und das Feedback, das hat ganz, ganz vielen geholfen tatsächlich. Und viele haben sich dann auf einmal verstanden gefühlt und wussten auf einmal, was es ist. Und ich hätte mir damals auch, ich hätte mich damals mega gefreut, hätte ich genau sowas gesehen und wäre durch sowas dann darauf aufmerksam geworden, weißt du?
Ja, ja, ich finde das irgendwie total, auch so wichtig. Total spannend, dann eben auch, was man dann auch mit Musik und mit dem Thematisieren von Dingen, die sonst eben nicht thematisiert werden, wenn man eine gewisse Bekanntheit, wie ihr mitbringt, dann doch irgendwie auch erreichen kann. Was mir so aufgefallen ist jetzt auch an den neuen Songs und an dem, was ich an den Entwicklungen in den letzten Jahren von euch mitgekriegt habe, dass ihr auch irgendwie in jeder Hinsicht so ein bisschen offener geworden seid. Ihr redet über Freundinnen plötzlich. Also das war ja auch ein Thema, das lang so ein bisschen immer so hinten vor war. War das eine natürliche Entwicklung auch? Oder?
Ja, es ist einfach alles ein bisschen entspannter geworden oder teilweise auch, was heißt egaler. Es ist halt so, ich bin jetzt 23, ich werde jetzt nicht mehr verstecken, wenn ich eine Zigarette rauche. So, weißt du, ich meine, da habe ich genug Terror gehabt, irgendwie, als ich auch noch unter 18 war. Da haben wir auch schon so dumm, wir waren Kippen geraucht und uns dann aber immer alles versteckt oder auch irgendwie Heiko damals mit deiner Freundin, das war ja ein riesen Versteckspiel. So, irgendwann hast du doch einfach keine Lust mehr drauf und Leute werden ja auch entspannter so, ne? Also die Zielgruppe hat sich auch verändert und mittlerweile sind fast alle, die uns ansprechen oder so, sind auch irgendwie über 20 und dann wird man irgendwann auch noch ein bisschen entspannter, teilweise ist einfach so.
Aber sind die dann, Heiko, mit euch mitgewachsen?
Ja, also was wir jetzt sehen ist, und es ist total schön zu sehen, dass, natürlich manche Leute auch nach dem Ende Loch ist und so abgesprungen sind, ist auch voll okay, aber auch neue Leute dazugekommen sind dazu. Ja. Aber dass es halt eben auch unglaublich viele Menschen da draußen gibt, die uns seit 10 Jahren teilweise verfolgen, seit den ersten YouTube-Videos damals dabei sind, mit uns diese Reise gegangen sind, mit uns auch erwachsen geworden sind und jetzt immer noch irgendwie beim ersten Hero-Konzert in der ersten Reihe standen, ne? Aber auch schon vor 7 Jahren, als sie selbst noch irgendwie Kinder oder Jugendliche waren, auch schon als Lochis noch in der ersten Reihe standen und da wir immer selbst so jung waren und so nah auch an der Zielgruppe sind und waren so, und wir auch immer eigentlich versucht haben oder auch einfach unsere Lebensrealität jetzt als 23-Jährige versuchen irgendwie in der Musik verarbeiten.
So abzubilden und
ja,
so.
Man merkt einfach, dass die Leute mitwachsen. Und ich glaube, das ist noch ein Grund mehr, dass das Ende der Lochis die beste Entscheidung war, weil ich glaube, sonst gäbe es da irgendwann so...
Wenn unsere Fans irgendwann da rausgewachsen.
Ja,
dann wärt ihr da geblieben und die Fans gehen weiter. Ne?
Ja, das dann wären wir irgendwann die Hängengebliebenen, also die Stehengebliebenen alten Säcke, die sich auch noch cool fühlen. So.
Ja, aber ehrlich gesagt, als du jetzt gerade nochmal gesagt hast, Heiko, mit 23, irgendwie macht ihr für mich einen viel reiferen Eindruck, als ich je mit 23 war. Also ich glaube auch, dass euch diese Karriere der letzten Jahre auch so einen Schnellkurs in Sachen Erwachsenwerden gegeben hat, oder?
Ja, manchmal finde ich es ein bisschen schade, oder Heiko? Also ich, es ist schon,
ja.
Also keine Ahnung, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, in vielen Dingen haben wir auch irgendwie auf jeden Fall noch einfach Defizite, so.
Aber was meinst du mit Defizite?
Ey, also, Mann, ich habe erst vor einem halben, dreiviertel Jahr so richtig gecheckt, wie ich Wäsche mache, sowas. Oder Kochen ist auch gerade noch Aufbauthema. So ein Stuff, weißt du, was ich meine?
Aber sitzt da im Unterhemd, weißt du, das, wenn meine Mutter gesehen hätte, hätte die gesagt, echt, bitte,
so, so.
Cool. Oh Mann, zieh dir doch mal was Vernünftiges an.
Das ist halt so ein Ding. Auf deiner Seite hast du schon recht. Ich glaube, aufgrund dessen, dass wir halt so früh schon irgendwie kaum so viel mit Älteren auf deiner Seite abgegangen haben, so früh auch schon Verantwortung übernehmen mussten und halt auch so viel Hass auch schon teilweise erfahren haben, so viel Schmerz teilweise auch, aber auch so viele tolle Momente. Ich glaube, also mir persönlich, ich glaube, es sind viele Dinge sehr egal, die vielen in meinem Alter irgendwie wahrscheinlich oder in unserem Alter wahrscheinlich noch nicht so egal sind oder ein Großteil vielleicht. Also ich in meiner Mitte halt so Sachen wie,
eigentlich, ganz gut, wenn du mal wirklich überlegst, wie viel wir schon erlebt haben, ist eigentlich absurd, dass wir erst 23 sind.
Ey, in eurem Leben war viel
also
mehr drin.
Und wir machen das ja auch erst seit wir 11 sind, aber so, eigentlich, wenn du überlegst, wie viel wir schon erlebt haben, ist es schon eigentlich absurd, wie viel in so kurzer Zeit. Also das ist schon krass, Alter.
Aber was war denn so die absurdeste Geschichte, die ihr erlebt habt im Rückblick? Als Team.
Also mit absurd meinst du jetzt erfolgreich oder so richtig absurd?
Ja, aber so völlig abgedreht auf irgendeiner Party mit internationalen Superstars,
also
die
was,
man gestern
was?
Noch im Radio gehört hat oder wo plötzlich irgendwie Mädelshorden vorm Hotel stehen und du weißt gar nicht als 15-Jähriger, was du jetzt machen sollst.
Boah, da gab es viele Situationen. Also erstmal, was immer absurd ist, einfach eine Extremsituation ist, auf einer Bühne zu stehen und da stehen tausende Leute. Das ist einfach eine Extremsituation, die man eigentlich normal nicht macht. So, weißt du, ich meine?
Ja, aber extrem geil eigentlich,
ja,
oder?
Ja,
wenn
auch
man
extrem
da
geil, aber
spielt.
Es ist auch, aber ich glaube, man schaltet es dann aus, weil eigentlich ist es einfach nur absurd. Was extrem absurd war und auch geil, aber auch fucking absurd. Wir waren mit dem Goethe-Institut 2017, glaube ich, auf so einer kleinen USA-Tour, wo wir quasi in USA dann in 5 Städten Shows spielen durften. Und wir kommen da an, erste Show in L.A., halt nur auf Deutsch, ne, Lochis, bla. Und wir kommen da an, wir hatten keine Ahnung, was uns erwartet, so, weil, was wollen wir da? Und dann spielen wir dann so eine Highschool und wir gehen auf die Bühne und da sind so über 1000 amerikanische Schüler, Schülerinnen, so alt wie wir. Und die gehen komplett ab.
Ich kenn die Texte.
Alles Amis. Das sind wirklich 1000 Stück und die rasten komplett aus, wie als wäre jetzt Justin Bieber auf der Bühne. Und das war für uns so, what the fuck?
Wir wussten nicht, warum das so ist. Und wir haben jetzt danach mitbekommen, okay, die haben einfach seit 3 Monaten mit unseren Songs Deutsch gelernt.
Ja, ja.
Und deswegen und wir waren für die nur so ein Mythos. Die haben unsere Sachen und so nicht wirklich verstanden. Und deswegen sind die halt so ausgerastet.
Aber das war schon eine absurde Erfahrung für 2 Wochen. Irgendwie USA-Tour und dann überall so gefühlt gefeiert werden wie ein Popstar. Das war einfach nur komplett
aber
weird,
ansonsten halt auch einfach so, keine Ahnung, was natürlich alles drüber ist, so, keine Ahnung, man ist ja wegen einem Stadtfest, wo 10.000, 20.000 Leute sind, dann musst du halt Polizeischutz bekommen, weil du halt belagert wirst von tausenden Teenies, so die einfach, wo es einfach ein Sicherheitsrisiko dann gab, so ein Kram.
Ja, aber macht das auch Angst dann, wenn plötzlich irgendwie Polizei kommen muss, damit du nicht erdrückt wirst oder so?
Also mir persönlich hat sie Angst gemacht, wahrscheinlich dann eher Leute im Umfeld, aber nee.
Ja, nie Angst. Wir hatten auch immer aus Securities und sowas dabei und das war dann immer halbwegs.
Auch, ich hatte auch so keine Angst.
Ich aber auch nicht. Wir waren ja schon auch als Kids, wir waren immer die sich irgendwo
Ich habe mich auch immer freiwillig auf die Bühne gestellt. Also
voll,
das ist
ja, ich habe da gar keine. Das. Ich habe auch, wir haben auch keine null Angst irgendwie. Ich habe jetzt keine Angst. Ich habe auch keine Angst, mal einen Arm abzubekommen, wenn man durch eine Menschenmenge geht, dass was passiert. So, da sind wir, glaube ich, ziemlich aus hartem Holz geschnitzt.
Nee,
so.
Und vor allem auch keine Angst, im Mittelpunkt zu stehen.
Ja, ja. Ja. Und
sonst kannst du sowas nicht, so einen Job
ja,
nicht machen.
Ja, sonst könntest du eh nicht machen.
Naja, es gibt Leute, wenn du dir die Avicii angeguckt hast, die Doku oder so, da das mal, ich meine, klar, das ist jetzt das extremste Beispiel, aber ich glaube schon, dass es Leute gibt, die irgendwie aufgrund, oder auch Künstler, KünstlerInnen, die halt aufgrund der Ereignisse und aufgrund ihrer Situation halt irgendwann auf die Bühne gehen müssen, in Anführungszeichen, und das auch denken.
Yeah.
Aber ich glaube, das ist schon gut, dass wir einfach wirklich von Anfang an einfach Bock darauf hatten.
Hey, was auch absurd war, das ist alles, also wir hatten auch mal so eine Phase, da haben wir
das ist so typisch junge Künstler und die Industrie. So, da haben so ein paar falsche Leute so ein bisschen ihr Verhalten auf uns abgefärbt und so ihren Traum auf unsere Kosten gelebt. Das war so ein Jahr, wo wir so ein bisschen nicht mehr wie wir waren. Und das war aber auch ein sehr abgehobenes Jahr dann tatsächlich. Also auf einmal sitzen wir da im Privatchat wegen irgendeinem Scheiß oder auf einmal hast du eine Albumproduktion 6 Wochen lang mit 20 Leuten in Thailand, Alter. Ohne Scheiß. Das klingt jetzt so komplett absurd. Und das war's auch. Und auch im Nachhinein, aber ja, sowas kam auch vor. Wo wir uns dann heute natürlich auch den Kopf schütteln und so, aber das gab schon sehr viele Absurditäten in den letzten 10 Jahren.
Das fand ich jetzt auch nochmal gut zu hören, dass ihr immer noch Spaß habt, auf die Bühne zu gehen. Und ich habe auch bei vielen Fernsehshows auch Stars erlebt, die auch dieses Lampenfieber haben, wo ich sage, das ist eigentlich gar nicht mehr gut, ja, wenn einer schon Schweiß auf der Oberlippe hat.
Echt?
Kurz bevor es in so eine Show geht und du denkst, ey Alter, der verkauft so viele Platten oder ist so erfolgreich in Film und Fernsehen. Warum macht er das dann alles, wenn es dem nicht gut geht, ne, dabei?
Ich glaube, oft geht es einfach nur davor nicht gut, aber wenn man dann im Moment ist, dann ist es meist ist auch
dann
oft
ist
es
bei den meisten wieder anders, das genau. Stimmt. Das stimmt.
Nee, ich würde schon sagen, so das. Ja, das ist halt dann, also ich glaube, die meisten Künstler, Künstlerinnen und so, werden schon Spaß daran haben, auch auf Bühnen zu stehen. Und das ist ja eigentlich das Geilste überhaupt. Aber ich verstehe auch, wenn,
ich habe letztens drüber nachgedacht.
Lampenfieber des Todes, vor allem halt, wenn es so auch, wenn also ich, zum Beispiel, was. Wenn wir so irgendwo live im Fernsehen singen müssen zum Beispiel, bin ich immer 10-mal aufgeregter, als wenn ich auf ein Konzert spiele.
Weil, du kennst es doch vom Kiddie-Contest.
Ja, nee, aber nein, ja, aber das, da waren ja auch 4.000 Leute. Erstmal war das Vollplayback und trotzdem waren da 4.000-5.000 Leute in der Halle. Ich meine damit nur, wenn man so, ich find's viel, viel leichter, live zum Beispiel vor vielen Menschen zu spielen als vor 3 oder
das finde ich genauso
oder,
umso cooler
oder irgendwo zu spielen, wo es ein bisschen raus aus der Comfortzone ist, das ist halt mega geil, genau das braucht man auch, genau das muss man machen, aber da bin ich dann auch immer aufgeregt.
Nee, ich finde das eigentlich eine geile Challenge, gerade Leute, die eigentlich einen uncool finden wollen, zu überzeugen, so dass sie dann am Ende irgendwie dann doch komplett abgehen. Aber ich habe mir auch, und das ist ganz spannend, dass du sagst, ich habe mir so vor 1,5 Jahren ungefähr 2 Jahren. Weil spazieren hat mir auch ganz bewusst, hab auch ein Handy und so mitgenommen, weil ich so. Ich hab mir die Frage gestellt, hey, was will ich überhaupt? So, was macht mich glücklich? Und das war auch so der Anfang von Hero und der ganze Kram. Diese Zeit, ich wollte mir das selbst mal fragen, was mich wirklich glücklich macht, einfach als Mensch. Und es hat sich auch herausgestellt, okay, das. Klar, so Dinge wie Liebe und Zuneigung und so, das ist klar, das brauchen wir alle.
Logisch.
Aber. Da hat sich für mich auch herausgestellt, okay, Heiko, das, was du wahrscheinlich A, am besten kannst und B, wirst du wirklich am meisten Spaß machen, wo du früher Geld für zahlen würdest, dass du das machst und was weiß ich, was ist einfach dann wirklich auf der Bühne stehen und einfach die Bühne komplett abzureißen und einfach alles zu geben, diese Energie zu spüren von den Leuten. Ich gehe ganz auf, wenn ich drüber nachdenke. Ja. Auch wir gehen jetzt im Januar auf Tour, die erste Hero-Tour so, und wenn ich nur daran denke, wie dass es wieder losgeht, auch nach dieser Corona-Pause, die es ja gab. Und wir waren ja so lange nicht mehr richtig auf der Bühne. Das macht ganz viel mit mir, weil das eigentlich so. Weil im Endeffekt war das alles, um irgendwie dann wieder auf der Bühne zu stehen.
Ja,
auch das, aber also auch diesen alles, was ich mache, rein berufstechnisch, Anführungszeichen, aber auch so. Das Ziel ist dann im Endeffekt irgendwie auf der großen Bühne zu stehen und.
Das Haus zu rocken, ne?
Ja, so, das ist halt, keine Ahnung.
Geht ihr dann auch richtig komplett mit Band auf Tour? Ja, oder wie ist das?
Klar, also mit Band. Ich spiele selbst auch noch ein bisschen Gitarre und Keyboard. Und
das ist auch wichtig. Also die Show ist doch, glaube ich, mehr eine Rockshow als eine Popshow. So.
Safe, die Mucke ist ja auch komplett, also auch die neue Mucke ist ja mega prädestiniert, auch für Live-Musik. Und,
ja, die ist ja schon noch mal, die hat ja schon noch ein bisschen mehr Atü, ne, als früher. Also finde ich jetzt, ne?
Safe, das geht schon mal.
Ist schon noch ein bisschen mehr Charakter drin, finde ich jetzt.
Voll. Ja, voll. Auf jeden Fall noch mal gut beschrieben mit Charakter. Ja, safe. Also die Musik hat sich auf jeden Fall verändert und ist auch mega wichtig und gut so. Das ist ja teilweise echt ganz anders auch. Ey, die Mucke gehört auf die Bühne wie sonst was. Wir haben jetzt ein Konzert schon zum Album-Release spielen können, wo wir die ganzen Songs das erste Mal live gespielt haben. Mhm. Und da haben wir auch, da haben wir es auch nochmal richtig gespürt. So, es wird Zeit, dass eine Tour kommt und die kommt ja jetzt endlich im Januar 2023. Und das wird, glaube ich, echt.
Mega geil, natürlich mit Band. Also wir haben ja eigentlich immer, ja, ja, außer diese ersten, auch damals Lochis halt noch, wir haben ja die letzten 3-4 großen Touren immer mit Band gespielt. So, ja. Und ist auch mega wichtig. Also ich finde, Band ist so ein Unterschied in allem.
Und dann wird die Musik auch wirklich lebendiger.
Ja, ja, ja.
So,
ja.
So, also, ich finde, das ist...
Echte Instrumente sind das auch.
Voll, und wenn ein Song mal auch anders klingt auf einer Platte, so, ich finde es auch geil, mal irgendwie einen Song mal, keine Ahnung, mal 2-3 Minuten länger zu spielen, da machst du noch ein Gitarrensolo mit rein oder sonst was, keine Ahnung.
Oder
was
ganz anders arrangieren.
Gitarrensolo ist nie schlecht. Ich verlinke die Tour auch nochmal in den Shownotes. Ansonsten, wie weit gehen so eure Ziele, die ihr euch selbst gesteckt habt? Wollt ihr nochmal einen Kinofilm machen? Bruder vor Luda war da auch ein ganz cooles Experiment, oder?
Nein, wir haben ja nach Bruder vor Luda noch Takeover gemacht. Also wir haben ja 2 Kinofilme gedreht. Und Takeover kam ja auch mega gut an. Das wurde halt im Corona-Sommer rausgebracht und dafür war es ein Riesenerfolg. Und wir haben auf jeden Fall Bock, nochmal einen Kinofilm zu drehen irgendwie oder halt alles, was rund darum geht.
Rund ums Schauspiel eigentlich.
Rund ums Schauspiel, das macht halt auch mega Bock. Das ist schon cool. Ist immer wieder spannend, das ist auch eine geile Abwechslung so.
Ich muss ja kurz ausholen, ne? Mein Bruder hat mit der Red Pack ja den Bruder vor Luda gemacht.
Ah, ja.
Und als er mir erzählt, ja, wir machen jetzt so einen Film mit 2 Jungs hier, mit den Lochis und so, ja, da war der noch nicht so ganz auf meinem Schirm. Und da war der selber auch total aus Mäuschen, weil ihr wart damals auch auf Tour. Sagte, es ist Wahnsinn, die reißen jeden Abend die Hütte ab und da kommen Tausende von Kiddies und schreien sich die Seele aus dem Leib. Mhm. Ja. Also das war schon, aber auch natürlich der wichtige erste Schritt, bevor es zum Kinofilm kam, ne? Dass ihr schon eine Menge an Fans mitbrachtet, die da auch Bock drauf hatten.
Ja, vor allem, also keine Ahnung, damals für unseren allerersten Film, 2014 ging es dann los mit den Arbeiten daran und 2015 kam der damals raus. Du, wir waren da noch so, das haben wir alles gar nicht gecheckt, die Anfrage kam irgendwie, ob wir uns das vorstellen könnten und wir dachten uns so, ja geil, let's machen, let's go. Und ja, dann ist das halt irgendwie so passiert und wir haben das alles gar nicht so analysiert und sowas, weißt du, was ich meine? Oder uns so da Gedanken gemacht, sondern einfach gemacht, so. Vor allem auch am Anfang, natürlich, irgendwann macht man sich immer mehr Gedanken und mehr Gedanken, aber vor allem am Anfang, wir haben einfach gemacht. Wir haben eigentlich auch über vieles gar nicht wirklich nachgedacht. So, was man auch nicht immer erwarten kann von Leuten, die halt damals erst 14, 15, 13 Jahre alt sind, 12 Jahre. Wir haben einfach gemacht, so, und das war aber vielleicht gar nicht so schlecht, auch nicht immer alles kaputt zu denken oder halt tot zu denken, weißt du?
Ja, aber habt ihr jetzt so einen Plan für die nächsten paar Jahre oder sagt ihr einfach jetzt die Tour das nächste und dann mal gucken, was sich weiter ergibt?
Nee, wir haben schon natürlich irgendwie große Pläne, die sind teilweise noch nicht ganz gereift, da arbeiten wir jetzt gerade dran, die Weltherrschaft nicht ganz, aber genau. ich glaube gerade im deutschen Pop-Bereich, ich glaube schon, dass da noch viel Potenzial ist.
Gibt auch viel zu holen.
Da ist noch viel möglich, gar nicht nur vom Erfolg her, sondern vielmehr, was man noch alles
ausprobieren kann
und hinterlassen kann. Genau, und viel mehr hinterlassen kann auch. Ich finde, dass Deutschpop sehr lange sehr langweilig war, ohne es jetzt wertend zu meinen. Ich meine es eher aus eigener...
Ja, ist doch, kann doch wertend sein. Es war ja auch relativ langweilig. Vieles war auch relativ langweilig.
Ja,
kann man... Aber man muss auch sagen, genau, das ist halt auch bei Deutschpop leider viel das Klischee von Leuten. Wo ich auch sage, eigentlich stimmt es auch gar nicht, wenn man mal genau hinsieht. Und wir zum Beispiel wollen... Das macht halt mega Spaß, auch... Ich meine, das ist mehr Pop-Rock, was wir machen und nicht nur Pop, aber es ist voll ist auch genau so ein Klischee, auch einfach mal wieder zu brechen und auch mal irgendwo wieder die Tür eintreten, um mal reinzukommen und mal den Laden auf Kopf zu stellen. Und das haben wir eigentlich schon immer irgendwie gemacht und das wollen wir auch die nächsten Jahre weitermachen, weil das ist... Das ist ein Spaß, Mann.
Und ich wünsche euch da ganz viel Erfolg und vor allen Dingen auch ein paar mehr Radiosender, die dann noch sagen, ey, kommt, die Heroes,
ja, die spielen
einfach, auch wenn sie früher mal so die Lochis waren, ne?
Ja, das ist wirklich so ein Ding.
Aber nee, aber man muss dazu sagen, so langsam, guck mal, was allen klar ist, allen im Team und uns am ehesten, dass das natürlich einen langen Atem braucht. So.
Ja.
Ich glaube, diese Aufgabe, auch Switch vom Teenie-Star zu Hallo, echte Welt, erwachsene Welt, ist in Deutschland wahrscheinlich noch mal mehr eine der schwierigsten. Das ist eine Riesenaufgabe so. Ja. Und dafür braucht man Geduld und einen langen Atem und den haben wir und man sieht dann irgendwann trotzdem, wie das langsam Früchte trägt und das sehen wir auch jetzt schon, wie dann trotzdem irgendwie, unser letztes Single lief auch im Radio, so nicht jetzt auf Hot Rotation in allen Radiosendern, aber man sieht immer wieder so kleine Entwicklungen und das ist, glaube ich, und darum geht's. Eigentlich so wie früher, Heiko, es wächst organisch. Ja, so, alles andere würde auch nicht zu uns passen, wenn es jetzt innerhalb von einem Jahr wieder auf einmal super big wäre. Vielleicht wäre das auch gar nicht nachhaltig, ne?
Ja.
Und da muss man ein bisschen, deswegen alles cool.
Ich würde euch nicht gehen lassen ohne euren besten Song der Welt. Gibt es irgendeine Nummer, die, also jetzt nicht von euch, nie eigene Nummern, es gibt eine Playlist zum Podcast, die heißt eben der beste Song der Welt. Und was wäre denn die Nummer, die für euch beide der Song ist, wo ihr sagt, das ist eine Nummer, die hat uns im Leben begleitet und das ist eine Nummer, die hören wir, wenn es uns gut gehen soll.
Also wir müssen uns jetzt zusammen für eine Nummer entscheiden.
Zusammen für eine entscheiden. Wer? Oh,
eine Nummer. Die, also was ist die, also die Nummer muss was mit uns machen?
Nein, wo ihr sagt, das ist, ich meine, der beste Song der Welt ist natürlich hochgegriffen, ne? Aber wo ihr sagt, die Nummer ist eigentlich eine, die unser Leben begleitet hat, wo wir sagen, auf eine Playlist, die der beste Song der Welt heißt, muss die Nummer mit drauf.
Überlegen, Heiko. Boah, das ist natürlich jetzt eine ganz schwierige Frage, du. Die perfekte Welle von Juli.
Weiß ich nicht.
Doch.
Ist schon krass, aber schon ich glaube,
nee, gibt's aber gleich andere. Ja, okay. Die, wo ich sage, die sind noch crazy, noch,
was boah! Jetzt hast
du. Vielleicht erstmal so, auf einen Künstler einigen oder eine Künstlerin?
Ja, dann Crow.
Crow?
Crow, 100%. Ja. Dann komm, wir machen was von Crow, weil Crow ist wirklich einfach nur krass. Was ist mit Heiko?
Nee, ich glaube, der macht auch gerade einen Päuschen.
Oder ahnst du was anderes? Warte mal kurz.
Ja, lass mich, ich muss kurz überlegen. Dann musst du, das ist.
Ja, ich muss auch kurz. Warte mal kurz.
So, das ist jetzt, so viel Zeit muss sein.
Boah, Alter. Fällt mir was ein?
Eigentlich sind es ja diese ganzen 2010er-Banger, mit denen ja. Wir so groß geworden und sozialisiert sind.
Hangover, Tiger Cruise,
Alter. Vielleicht aber auch einfach, Bruno Mars, und zwar It Will Rain.
Ja, Bruno Mars, It Will Rain.
Warum?
Weil mit dem Song ging damals Bruno Mars, oder New Age von Bruno Mars, It Will Rain. Das war der Song, wir haben ja damals mit Songparodien angefangen, als wir 11 waren, bei uns im Dorf. Und das war ein Song, das war die erste Songparodie, die wir gemacht haben.
Und das war der Song, der dann überall, den haben wir so herausgefischt. Wir wollten so wissen, okay, welcher Song wird denn vielleicht noch groß und so, der kam raus. Wir haben den dann parodiert und so gemacht. Ich habe mich dann immer gefreut, ich weiß doch ganz genau, ich saß mal bei uns im Dorf, da beim Friseur mit 12. Oder mit 11, nee, mit 12 so. Und hab mich dann richtig gefreut, als der Song plötzlich, der Originalsong im Radio lief, weil ich dachte, oh geil, wir haben eine Parodie dazu gemacht.
Gutes Näschen.
Genau, so, und ich hab mich dann immer gefreut. Und diese ganze Anfangszeit, die Wochen einfach und diese, ich verbinde das damit, das war sehr schön.
Guck mal, du musst überlegen.
Ich glaube, ich höre den jetzt auch gleich.
Hey, gut, du musst mir kurz überlegen, wenn dieser Gedanke, das fühlt sich ja schon so 12 Jahre her an. Damals haben wir das so einen Monat gemacht, weißt du, was ich meine? Das war so ganz neu.
Ja.
Also vom Gefühl her, stell dir mal vor, du machst es erst seit einem Monat. Egal, ja, egal.
Das ist
egal.
Jetzt hier. Crazy. Okay, Bruno Mars packe ich drauf. Und sag mal, was würdet ihr mir jetzt noch mitgeben, um auf Social Media so richtig durchzustarten? Was sind eure wichtigsten Tipps?
Guck mal, eigentlich gibt's schon alles. Alles, was du suchst, egal was, eigentlich gibt's alles, was es gibt und was man suchen kann, gibt's im Internet und auch auf Social Media. Das Einzige, was es so...
Auch in der Musik, in allem.
Das Einzige, was es so nicht gibt, bist du selbst.
Ja.
Da gibst du dich. Und ich glaube, und das ist gar nicht so einfach, aber wenn man es schafft, irgendwie so viel wie möglich von sich selbst zu präsentieren auf Social Media, dann ist das immer gut, weil es...
Dafür muss es doch nicht zu persönlich sein, ne?
Genau.
Das ist auch wieder die
genau.
eine Sache.
Genau, aber einfach, weil dann ist man auf einmal einzigartig. Das ist natürlich jetzt relativ deep. Und ansonsten, jetzt mal bist du auf TikTok?
Nee, ich bin auf TikTok, aber nicht mehr so oft
aktiv. Ja, aber guck mal, du kannst doch allein hier die Podcasts, du machst doch so Snippets immer, ne? Zeichnest diese auf, musst auf TikTok hochladen, einfach so Snippets auf TikTok. Irgendwelche super spannenden Zitate, einfach auf TikTok hochladen, so ein 20 Sekunden Snippet, da geht schon los. Einfach weil TikTok ist einfach, es ist ja jetzt nicht mehr die Plattform, die den Ruf hat von vor ein paar Jahren. Es ist genauso wie damals, als YouTube oder Instagram belächelt wurde. Ja. Ist TikTok einfach ein riesen Big Player geworden und da sollte man auf jeden Fall, man sollte sich auch immer irgendwie da aufhalten, wo die Zielgruppe oder wo die Leute sind. Und TikTok ist weit mehr als mittlerweile noch so eine Teenie-Plattform. Es ist eine neue Videoplattform und das ist auf jeden Fall, gebe ich dir als Tipp, schau dir TikTok immer genauer an. Ich sehe ganz viele Podcasts, die auch immer so kleine Ausschnitte, so 20 Sekunden, 30 Sekunden, einfach dort reposten.
New Stars born on TikTok.
Ja, genau. Die neuen Stars werden auf TikTok geboren.
Alles klar, dann gehe ich jetzt auch auf TikTok. Ich muss sofort hin.
Geil.
Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit. Ja, viel Erfolg mit allem, was ihr tut und bis auf ganz bald, ihr beiden.
Dankeschön. You are a hero. Mach's gut.
Ich freue mich, wenn du den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, teilst. Folge mir auf Instagram oder Facebook und poste dein Feedback unter den Beiträgen zu dieser Ausgabe oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast, der beste Song der Welt, gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Ich freue mich, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt's einen ganzen Schwung Links dazu. Dir nur das Beste, danke dir fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.